Herzlich willkommen zum Boxpodcast Nummer 89. Mein Name ist der Tommy und heute zu Gast der Malte. Servus Malte.
Hallo.
Wir machen die Nachbesprechung vom vergangenen Wochenende. Da war Donnerstag schon was los im HUT in Rock Hotel Casino Las Vegas, Nevada. Luis Ortiz gegen Latif Kayode. Der Kampf endete für mich überraschend in der ersten Runde durch K.O. Malte war richtig gelegen mit seiner Prognose. Er hat gesagt, Ortiz macht es vorzeitig, weil er ein echter Schwergewichtler ist, weil er viel größer ist, viel stämmiger und der bessere Kämpfer. Für mich war die Stoppage ja vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich meine, Kayode war am Boden regulär, wurde angezählt und dann war es halt ein Schlaghagel. Und dann hat der Ringrichter halt abgebrochen. Man wird nie einen perfekten Zeitpunkt irgendwie erwischen beim Boxen zum Abbrechen. Diesbezüglich, ja, kann man es durchgehen lassen. Warst du denn überrascht, Malte, dass es in der ersten Runde schon endete?
Also ich muss sagen, ich kann gut nachvollziehen, dass der Kayode sich hinterher aufgeregt hat, dass an der Stelle abgebrochen wurde. So überrascht, dass es so schnell ging, vielleicht ein bisschen, aber ich hatte das ja vorher gesagt, schon letzte Woche, dass der Ortiz einfach körperlich zu viel ist für Kayode, das war mir irgendwie schon klar. Aber ja, also ich glaube eben in der Situation, klar sind das irgendwie ein paar unbeantwortete Schläge, aber ich glaube, er wollte gerade wieder raus aus der Ecke und in dem Moment springt der Ringrichter dazwischen und es waren irgendwie, glaube ich, 2:55 auf der Uhr, also 5 Sekunden vor Rundenende. Ich hätte ihn jetzt, glaube ich, nochmal in die Pause gelassen, weil also es sah für mich jetzt natürlich auch nur vom Fernseher nicht so aus, als ob der Kayode wirklich schwer angeschlagen oder ja, schwer verletzt worden sei. Auf der anderen Seite hat natürlich ein Ringrichter immer die Verantwortung für seine Kämpfer und gerade Robert Byrd natürlich auch ein sehr erfahrener Mann, der weiß schon, was er tut. Trotzdem hätte ich ihn wahrscheinlich nochmal in die Pause kommen lassen und dann geguckt, was in der zweiten Runde passiert wäre. Aber ja, über die Zeit gekommen wäre der Kayode so oder so nicht. Von daher ist es dann auch egal. Und so ein Erstrunden-K.O. ist natürlich für Ortiz nochmal was Besonderes und was Schönes. Insofern, ja, kann sich Golden Boy freuen, kann sich Luis Ortiz freuen. Und jetzt wird es dann eben spannend, wie es bei der WBA weitergeht. Also der nächste natürliche Kampf, sage ich mal, wäre jetzt dann eben Ortiz gegen Chagayev. Auf der anderen Seite ist es so, dass ja Chagayev schon Anfang Juli geboxt hat, das heißt relativ bald jetzt seinen nächsten Kampf bestreiten wollen wird. Ortiz jetzt gerade erst geboxt. Also ich würde mal davon ausgehen, dass wir Chagayev in diesem Jahr, das ist ja im Gespräch, Ende November nochmal im Ring sehen und den Kampf gegen Ortiz dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres.
In den USA wahrscheinlich.
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Ortiz so ein großer Name ist in den USA, dass man eine Schwergewichts-WM da sauber durchfinanzieren kann. Natürlich kann Golden Boy das bezahlen, wenn sie wollen, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner von den großen Sendern Hurra schreit, wenn Ruslan Chagayev gegen Luis Ortiz boxt. Also, Entschuldigung, ich würde eher davon ausgehen, dass so ein Kampf in Deutschland oder in Russland stattfindet.
Oder in Anführungszeichen wieder eher an einem Donnerstag, Freitag und das auf Fox Sports.
Aber ja, die können halt auch nicht viel zahlen. Ne? Genau, also nun ist Chagayev ja der reguläre Weltmeister, der sogenannte, ich muss noch kurz dran, Frosch im Hals. Also insofern wird natürlich Chagayev geht mit der besseren Ausgangsposition in so einen Kampf auch im Zweifel in den Purse, wenn es dazu kommen sollte. Ich glaube, dass Chagayev und sein Team Ortiz einfach wesentlich mehr Geld bieten können für einen Trip nach Europa oder nach Russland, als das andersrum der Fall wäre. Mein Gefühl. Also, denn man weiß ja auch, der Kampf von Chagayev gegen Fresopendo hat in Grozny stattgefunden. Da steht dann Ramzan Kadyrov und die tschetschenische Regierung dahinter und das bedeutet natürlich, dass da Geld dahinter ist.
Ja, dann werden wir vermutlich das Aufeinandertreffen dieser Protagonisten dann nächstes Jahr sehen und dann genau. Vielleicht irgendwann ja gegen
Klitschko. Ja, ja, genau. Also erstmal habt ja das Team von Chagayev jetzt angekündigt, dass die im November nochmal einen Ring wollen. Da denke ich, wird jetzt die entscheidende Frage sein, springt Sat.1 mit auf den Zug? Also wird es möglich, das Ding in Deutschland zu machen mit deutschem Fernsehen? Halte ich für durchaus möglich. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber ich denke schon, dass wir Russland auch in Deutschland wiedersehen werden.
Ja. Dann des Weiteren noch auf der Card. Jesus, Marcelo, André, Kular, Juan Manuel Lopez, K.O. in der zweiten Runde. Für Lopez ist es schon langsam vorbei. Die vierte K.O.-Niederlage jetzt in seiner Karriere. Und viele Chancen wird er einfach nicht mehr bekommen. Das ist einfach, er verliert die größeren Kämpfe mittlerweile. In Anführungszeichen war es ja kein großer Kampf. Es sollte ja eher für ihn wieder ein Schritt in Richtung größere Kämpfe werden. Aber wenn ich gegen so einen Gegner schon verliere, dann, ja, dann reicht es einfach nicht mehr. Und dann sollte man halt auch einmal überlegen, die Karriere dann zu beenden, weil irgendwann wird es halt ungesund.
Das denke ich auch, absolut. Ich meine, das waren jetzt innerhalb der letzten 4 Kämpfe, 3 vorzeitige Niederlagen. Und ja, insofern denke ich auch, er sollte eigentlich die Handschuhe an den Nagel hängen.
Ja, mehr vernünftiger. Vor allem, er nimmt ja nicht irgendwelche Treffer, sondern es sind schwere Kopftreffer zum Beispiel.
Genau, genau. Ja,
absolut nicht mehr Defensive. Ja, das ist einfach vorbei seit der ersten Salido-Niederlage. Leider Gottes. Dann waren noch auf der Card Prospects wie Errol Spence Jr. war erfolgreich, in der zweiten Runde gewonnen. Josecito Lopez gewonnen, der jetzt eventuell im Winter gegen Amir Khan kämpfen soll. Und Jamil Charlo war noch erfolgreich nach TKO in der siebten Runde über Norberto Gonzalez. Dann kommen wir zu der Veranstaltung in Dänemark. Da war die Vereinigung zwischen Celia Brekhus gegen Ivana Habazin. Der Kampf endete, ja, oder ging über die Runden, über die volle Distanz. Brekhus am Ende der Sieger nach Punkten. Ich habe den Kampf leider nicht gesehen. Malte, vielleicht kannst du Näheres sagen.
So. Ja, also zum einen ist natürlich erstmal so, dass das wirklich ein historisches Ereignis war. Entschuldigung, ich habe irgendwas im Hals.
Ja, kein Problem. Ich meine, jetzt hat sie alle Champions geeinigt.
Genau.
Und diesbezüglich
die erste,
die absolute Nummer 1, vielleicht auch Pound for Pound im Moment.
Die erste Frau, die wirklich alle WM-Titel verteidigen kann, aller 4 großen Verbände. Ich meine, es gibt ja auch bei den großen Verbänden noch gar nicht so lange Frauen-Weltmeistergürtel, aber Cecilia hat das eben geschafft, sich alle 4 Titel im Weltergewicht geholt und das ging Ivana Habazin. Ich hätte ihr durchaus auch einen vorzeitigen Sieg dazu getraut, weil ich die Habazin kenne und jetzt was ganz Besonderes ist sie nicht. Es war eine ganz, ganz klare Angelegenheit, also die Punktwertungen, die sprechen ja auch eine ganz eindeutige Sprache. Also alle Runden hat Cecilia gewonnen. Das geht auch so in Ordnung und sie ist einfach klar die beste Boxerin. Interessant an der Stelle noch, ich meine, nun ist sie, wie gesagt, Weltmeisterin bei allen Verbänden. Die IBF hat ein Gratulationsschreiben rausgeschickt direkt am nächsten Montag, gesagt, herzlichen Glückwunsch für diesen historischen Sieg und übrigens musst du jetzt deine Pflicht boxen gegen Tori Nelson. Das ist ganz, ganz lustig und ganz amüsant, weil natürlich die anderen Weltverbände jetzt auch, also jetzt stehen die Weltverbände natürlich in Schlange und wollen irgendwie ihre Pflichten reindrücken, aber die IBF war da wirklich die schnellste und hat ihr nicht mal Luft zum Atmen gegeben, sondern sofort Purse-Bid angesetzt. Das sind die Regularien bei der IBF, aber das fand ich schon ganz amüsant. Also,
die IBF ist ja der jüngste Frauenverband. Ich glaube, da hat sogar die erste Weltmeisterschaft überhaupt, glaube ich, damals in Deutschland stattgefunden.
Genau, in Berlin, von Eva Rolle promoted. Das ist richtig, ja.
War 2012. Ich glaube, Jaretzke gegen Smith müsste das gewesen
genau,
sein.
Genau, Daniela Smith ist die erste Weltmeisterin geworden in Berlin damals. Genau. Ich glaube, das war 2012, ja.
Hat Brekhus alle 4 Titel. Siehst du sie denn auf Pound for Pound Nummer 1 im Moment?
Meine, bei über Frauen?
Siege
ja.
Wie gegen die Anna-Sophie Matisse. Die Matisse war auch angeschlagen in dem Kampf. In der 6. Runde durch den Kopfhaken, glaube ich. Die ausgepunktet und Brekhus hat bis jetzt, glaube ich, kein Kampf irgendwie gewonnen, wo man Zweifel haben könnte, ob es denn ein Punktsieg war oder nicht.
Nee. Also Cecilia ist wirklich sehr, sehr dominant, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, steht vollkommen zu Recht auf 1 Pound for Pound. Also ist wirklich im Moment die Vorzeigefrau. in der Welt im Boxen. Es gibt natürlich noch in kleineren Gewichtsklassen ein paar sehr starke Südamerikanerinnen, Mittelamerikanerinnen und auch starke Japanerinnen, die man nicht außer Acht lassen darf. Aber trotzdem sehe ich Cecilia eigentlich ja, ganz weit vorne, wenn ich ehrlich bin.
Gibt es denn eine gefährliche Gegnerin, wo du sagst, hui, das würde ich mir gerne ansehen und das wird nicht so leicht?
Ja, also das kommt darauf an, wie sie es mit den Gewichtsklassen handhabt, ne? Also im Weltergewicht, ich weiß nicht, ob ihr die Tori Nelson wirklich gefährlich werden kann, die jetzt als nächstes auf dem Programm steht. Ich glaube es eigentlich nicht. Die hat auch schon drei Unentschieden im Rekord und ich glaube, dass da das Feld relativ abgegrast ist. Auf der anderen Seite wird Cecilia vielleicht auch was dran liegen, jetzt erstmal diese vier Titel eben weiter zu verteidigen. Ich glaube, im Halbmittel kann es da schon noch spannend werden. Also, ich meine, du hast gesagt, Matisse hat sie zwar klar geschlagen auch, aber trotzdem laufen da noch ein paar Kaliber rum, gegen die es interessant werden könnte. Ansonsten ist beim Frauenboxen natürlich auch so, dass es schnell gehen kann. Also talentierte Mädels, die irgendwie vielleicht jetzt bei den Amateuren erfolgreich sind, die können hier mit relativ wenig kämpfen, sich sehr weit nach vorne arbeiten und da kann sehr schnell was nachkommen. Das ist halt anders als bei den Männern, wo man wirklich Jahre braucht zum Aufbau, kann das bei den Frauen sehr schnell gehen, dass jemand aufpoppt und dann auch denjenigen gefährlich werden kann, die da oben in der Weltspitze stehen. Von daher wird es mit Sicherheit nicht langweilig. Und ich glaube, den Frauenboxen tut es aber generell gut, so ein Aushängeschild zu haben, wie Cecilia Brekkus, die attraktiv ist, die klug ist und die einfach ein tolles Auftreten hat, auch außerhalb des Rings. Und das ist eben das Wichtige, was ja gut ist fürs Frauenboxen generell. Und dann können wir gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Gerade in Skandinavien auch, wo es einige sehr gute Boxerinnen gibt. Und was eben noch so eine Schwerpunktregion ist. Neben Asien mit Südamerika.
Ja, ich meine, die Brekkus kann überall da oben irgendwie so Halle voll machen. Hat sie ja bewiesen in der Vergangenheit. Und ich glaube, die war sogar letztes Mal noch auf der ARD. Ist sie, glaube ich, sogar gekommen. Im vorletzten Kampf. Ja, und jetzt geht es gegen Nelson. Wie du sagst, Pflichtverteidigung von der IBF. Ich vermute mal, dass es nicht mehr das Jahr sein wird. Vielleicht Anfang nächsten Jahres, dann irgendwann wieder wahrscheinlich auf einer. Ja, Card, wo dann auch Clara Svensson vielleicht mit drauf ist und das dann wieder in Dänemark abwickelt.
Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man vielleicht noch Ende des Jahres, vielleicht kommt, steigt sie im Dezember sogar noch mal in den Ring. Darf nicht vergessen, sie hat jetzt schon drei Kämpfe gemacht dieses Jahr, was ja für die absolute Weltspitze bei den Männern auch ungewöhnlich wäre, wenn sie jetzt noch einen vierten Kampf machen würde. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sie jetzt Zug fährt. Vor allem, weil der Kampf gegen Habersin jetzt zwar über die Distanz gegangen ist, aber nicht wirklich jetzt eine
Gedeftet werden
Riesen,
war im
genau,
Endeffekt.
genau, war nicht wirklich eine Riesen, die Riesenherausforderung. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie eventuell noch einen Termin Ende des Jahres anpeilen. Aber ich glaube, da erfahren wir vielleicht nächste Woche schon noch ein bisschen mehr, wenn Cecilia dann auch bei der ersten reinen Frauenbox-Convention in Cancun sein wird, in Mexiko, und da entsprechend auch geehrt und ausgezeichnet wird.
Ja, und meinst du auch, dass Cecilia Brekkus so die bestverdienendste Boxerin auf der Welt ist?
Ich glaube schon, dass sie gutes Geld verdient bei ihren Kämpfen. Wie gesagt, es gibt in Asien und in Mittelamerika auch ein paar Damen, die auch noch gut davon leben können. Aber ich gehe davon aus, dass Cecilia im Moment wahrscheinlich die Top-Verdienerin auch ist. Und das zu Recht, denn wie gesagt, sie hat eben auch Historisches geleistet jetzt mit dem Sammeln der vier Gürtel der vier großen Verbände.
Glaubst du denn für die Holy Home wäre es nochmal ein Anreiz zurückzukommen, um gegen Brekkus zu kämpfen? Ich meine,
Das
guck mal,
sind.
der Home, die Home ist boxerisch ja klasse, ich mag sie ja. Aber man, eins muss man hier halt angreifen, die kämpft halt einfach nur daheim in dieser Route 66 irgendwie in dieser Arena.
Ja.
Die ist halt nie irgendwie außerhalb gewesen, sie ist so wie Andre Ward. Ja, und wurde da auch im Kampf ein bisschen protected gegen Matisse und denkst du, es wäre möglich, dass sie sich zu einem Comeback nochmal zubringt? Ist ja eine FMA im Moment, ne?
Ich glaube, dass Holly Holm den Kampf gegen Cecilia schon hätte haben können vor 2 Jahren, als Cecilia ihn ja auch öffentlich mehrfach gefordert hat. und das im Gespräch war. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, warum Holly Holm den Kampf nicht gemacht hat. Und ich sehe auch nicht, dass sie jetzt zurückkommt dafür, weil ich glaube, dass einfach dafür in den USA das große Budget nicht da wäre,
Genau, da
dass es
wird
sich
sie in
einfach
der
lohnt.
MMA mehr verdienen im Moment wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
Da spricht mir auch ein Kampf gegen Ronda Rousey irgendwie immer
Ja.
zu. Und da wäre halt dann ordentlich mehr Gage drinnen, wie ein Kampf gegen Brekus ohne TV. Ja. Ohne TV-Sender. Und ohne TV-Sender kannst du es halt einfach diesbezüglich nicht, ja, gute Börsen rausholen. Dann auf der Karte Clara Svensson gegen Maria Riede. Da ging es um die Interime WBC Frauenweltmeisterschaft im Halbweltergewicht. Clara Svensson feierte ihren 14. Sieg und damit auch die Weltmeisterschaft der WBC. Über Riedler war jetzt, wir haben uns kurz einmal unterhalten vorm Kampf, war jetzt eigentlich so auf dem Papier nicht unbedingt, dass man jetzt Svensson so 100% vorne sehen muss, aber sie hat sich doch laut Punktrichter, ja, verdient, ähnlich wie Brekus durchgesetzt.
Ja, war doch dann sehr klar, weil natürlich die Clara Svensson auch ein Tick größer ist, glaube ich, als die Marie. Hat ihre Größenvorteile ganz gut ausgespielt, mit ihrem langen Jab gearbeitet und so das Ding dann relativ klar dominiert und gewonnen. Wobei Marie Riederer wird es verschmerzen können, wird zurückkommen und ja, ich bin mir sicher, dass die auch noch ein paar gute Kämpfe in sich hat. Das war generell eine gute Ansetzung, war fürs Frauenboxen natürlich eine schöne Veranstaltung generell, die Anissa Sauerland da durchgeführt hat in Kopenhagen. Und ich denke schon, dass wir von beiden Damen noch viel hören werden. Ja, und wer weiß, ich meine, irgendwann könnte es dann zum großen skandinavischen Showdown kommen zwischen Brekus und Svensson. Vielleicht ist das was, woran man arbeitet, was aufgebaut werden soll. Das ist ein Kampf, den ich mir auf jeden Fall auch angucken würde, weil die Clara Svensson auch tatsächlich technisch begabt ist, und ja, also auch
Auch
die
in
Größe
einem
hat.
relativ jungen Alter und man muss
Genau.
halt sagen, auch von der Vermarktung her vielleicht auch ja Potenzial hat, weil sie sieht schon gut aus für Boxerin, muss man sagen. Und ja, das zählt leider auch beim Frauenboxen dazu. Nicht nur
Ja, na
die
klar.
Leistung im Ring und sondern die könnte sich wirklich so als Star, als Frauenstar im Boxen wirklich noch weiter nach oben katapultieren. Auf
Ja,
jeden Fall noch Luft nach oben.
das
Auch wenn
stimmt.
man bedenkt, die hat, wann hat die, vor drei, die ist ja seit 3 Jahren als Profi.
Genau, die ist bei EC-Boxing ja Profi geworden, dann zu Sauerland gewechselt, noch relativ frisch dabei und hat aber vorher schon als Amateurin auf sich aufmerksam gemacht. Und ja, das ist auf jeden Fall eine wirklich gute, auch wie du sagst, attraktive und auch intelligente Frau, die ihren Weg gehen wird. Und jetzt eben schon mit 14-0 und der Interims-WM ja schon sehr gut dasteht. Und vielleicht gibt es dann irgendwann diesen skandinavischen Showdown. Das wird die Zeit zeigen.
Ja, die Card war eigentlich relativ groß. Da war noch Erik Skoglund drauf. Der Mann aus dem Halbschwergewicht ist jetzt mittlerweile Rang 24 in der Boxrec-Rangliste. Bezwang Stefano Abdel-Angelo per Punkten nach 12 Runden. Auf der Undercard ist weiter noch der deutsche Arman Torosian, gewann durch K.O. in der ersten Runde gegen Torben Keller. Konnte man jetzt auch nicht unbedingt so erwarten.
Nee, nicht zwingend, das stimmt.
Kleines Upset auf jeden Fall, wo ihn jetzt auch ja, in die Ranglisten weiter hoch. Ja, ist jetzt weiter. Ich glaube, der hat 150 Plätze gut gemacht. Oder mindestens 100. Und ja, das ist ähnlich wie bei Vincent Feigenputz. Auswärts in meinen Sieg als Underdog. Und dann stehst du schon ganz, ganz anders da, wie wenn du irgendwelche 6, 7 Kämpfe machst in Deutschland gegen ja, Taxifahrer aus Ländland in Anführungszeichen.
Das stimmt,
Das
ja.
bringt dich halt einfach weiter und super Sieg und ja, jetzt hat, ist er auf jeden Fall gut dabei. Dann Adrian Granat noch drauf, der Schwergewichtler von EC
Die.
Boxing. Ich glaube, EC Boxing hat da ein paar Boxer mit drauf gehabt auf der Card von Sauland. Oder hat er mitveranstaltet? Nee, ne?
Nee, mitveranstaltet nicht. Einfach nur die Boxer gerade in der
Ist ja Schwede, ne?
Adrian Granat, genau, ist selber auch Schwede, deswegen macht das halt Sinn. Aber die Granate hat halt nicht so richtig gezündet. Ich glaube, da hatte man sich mehr versprochen gegen Thomas Matzek als nur in Anführungszeichen einen einstimmigen Punktsieg. Also der perfekte K.O.-Rekord von Herrn Granat ist eben schon im fünften Kampf dahin. Also jetzt zwar 5 Siege, aber eben nur 4 davon vorzeitig. Und dann musst du zum ersten Mal über die Runden, über die volle Distanz. Ja.
Wird man sehen auf jeden Fall, wie das noch weiter verläuft. Ob K.O. hin oder her, Hauptsache ein Sieg und der schien ungefährdet.
Doch, das war er mit Sicherheit. Und man darf ihn noch nicht vergessen, auch der Junge, er ist 23 Jahre jung, also der hat noch viel, viel Zeit, sich zu entwickeln.
Ja, kämpft jetzt als nächstes gegen Danny Williams.
Ja. Das ist.
Auf der kommt sogar auf Eurosport. Ich weiß nicht 100%, ob der Kampf übertragen wird. Auf jeden Fall zunächst gegen Danny Williams, wo auch Christian Hammer und Karo Murat auf der Karte mit drauf ist.
Genau, also ich muss sagen, Danny Williams habe ich zuletzt gesehen in Polen, als er gegen Wawrzyczek in der ersten Runde schon schwer K.O. gegangen ist. Da hat Danny Williams zu mir und ich glaube nicht zum ersten Mal gesagt, dass das jetzt das endgültige Ende seiner Karriere war. Trotzdem rennt er noch weiter rum, will natürlich das Geld mitnehmen, das man ihm jetzt immer noch gibt, aber
Aber ich meine,
das ist schon Körperverletzung. Also Danny Williams sollte nicht mehr
was
boxen.
verdient er bei solchen Kämpfen bitte? Der hat doch gegen Tyson und gegen Klitschko, oder lebt der recht unverfroren und geht mit seiner Kohle?
Also, mir sagt er, er braucht das Geld für die Ausbildung seiner Kinder. Ich weiß nicht, was er mit dem schon verdienten Geld gemacht hat. Aber also natürlich wird er von dem, was er jetzt verdient, nicht reich. Der Rekord, gerade in den letzten Jahren, spricht ja auch Bände. Also,
Ja, richtig. Es
wenn wir uns
fängt halt auch an,
das nochmal angucken hier,
ungesunder zu werden, ne?
Ja, es ist Körperverletzung in meinen Augen. Also, man sollte Danny Williams wirklich nicht mehr boxen lassen. So schlimm, wie das klingen mag, aber der Junge ist jetzt, wollen wir mal gucken. Also seit 2011 hat er gerade nochmal 2 Siege bei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 Niederlagen oder so. Also ja, es macht wirklich keinen Sinn. Dazwischen hat er ein paar auch schwere K.O.s bekommen und der ist 41 Jahre alt. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, gerade Schwergewicht kann das nicht gesund sein. Ja, und deswegen hoffe ich für Danny, dass er den Absprung irgendwann schafft. Auf der anderen Seite, dass er natürlich jetzt nochmal, wenn ihm Leute Geld anbieten, das mitnehmen will, kann man ihn auch nicht so richtig übel nehmen. Aber man sollte auch da an die Promoter appellieren, darauf zu achten, dass es gewisse Leute gibt, die man einfach nicht mehr einladen muss zu solchen Veranstaltungen.
Ja, richtig. Vollkommen richtig, aber es ist halt für Boxer auf jeden Fall wie für Adrian Granat beeindruckend, in Anführungszeichen, wenn man dann als so einen Mann schon im fünften Profikampf oder im sechsten dann geschlagen hat und ihn einfach im Rekord hat. Sieht halt einfach besser aus.
Auf der anderen Seite ist natürlich das Lustige an Abzug an Danny Williams. Also eins kann der ja und das ist hart hauen. Das heißt, wenn du dann gegen Danny Williams, obwohl du jetzt eben nur noch durchgereicht wirst, mal richtig einen fängst, da kommt man eben auch schnell ins Wackeln. Insofern ist das ja sogar mit Risiko verbunden. Also ist jetzt grundsätzlich nochmal, sollte Danny Williams nicht mehr boxen und wird auch gegen keinen ernstzunehmenden Gegner irgendwie eine Chance haben. Aber die eine Chance, die er immer hat, ist natürlich die des Punchers. Und ja, da haben sich schon ein paar wenige verkalkuliert. Masur Ali, so ein Beispiel in Abu Dhabi, der war bestimmt nicht davon ausgegangen, dass er gegen Danny Williams verliert, aber ist einfach K.O. gegangen in der sechsten Runde.
Kalkuliert, hätte ich dann nochmal
Ja,
gesagt.
genau.
Ja, dann war sonst nichts mehr Großartiges in Skandinavien. Dann gehen wir auf den Rückblick noch von der Card, wo auch D-Max übertrug. Showtime, Pay-Per-View, Mayweather, Maidana, die zweite Auflage. Fangen wir mal an mit dem ersten Kampf der Übertragung. Das war De La Rosa gegen Angulo. Alfredo Angulo konnte nicht mal das Gewicht vom Mittelgewichtslimit auf die Waage bringen. Der Kampf fand dann im Mittelgewicht statt. De La Rosa bezwang Angulo klar nach Punkten plus zwei Knockdowns. Für Angulo ist die Zeit auch vorbei. Der kann jetzt, wenn es gut läuft, auf Friday Night Veranstaltungen noch kämpfen. Kann sich Kritik von Teddy Atlas gefallen lassen. Und sonst ist für ihn in naher Zukunft, beziehungsweise meiner Meinung nach in der ganzen Zukunft, keine Chance mehr auf größere Kämpfe, weil er hat schon viel WM-Chancen gehabt, viel gut Geld verdient. Ich glaube, der hat 300.000 oder 400.000 Euro in einem Kampf, Dollar verdient. Ist eigentlich schon viel. Nach zwei Niederlagen, die er gegen Lara und gegen Canelo hatte. Ja, vorbei für Angulo. Oder siehst du irgendwie da noch irgendwelche Wunde bei ihm? Auch wenn er
Nee.
jetzt ein wenig beim Trainer vom Andre Ward ist. Ich meine, das ist eh so ein Phänomen, wenn man jetzt vom Andre Ward seinen Trainer irgendwie trainiert wird, soll man ja irgendwelche Wunderdinge verrichten können. Aber irgendwie
Ja.
schafft Sparrow nicht und Amir Khan wird es auch nicht schaffen. Ich denke, das ist ein bisschen ein Hype.
Ja, nein, also Angulo sah wirklich, wirklich schlecht aus. Also ich war echt enttäuscht, weil von diesem, von der Aggressivität und von dem Feuer, das der mal hatte und von der Geschwindigkeit auch gar nichts mehr zu sehen war. Also es war einfach, ja, das war
Das war
so ein
ein Marker von ihm.
Abziehbild. Ja, es war ein Abziehbild von dem, was er ihm früher ausgemacht hat. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten vor dem Kampf oder als es in Richtung ging, des Kampfes gegen James Kirkland,
Ja,
wo
richtig,
der
der hat zum
wirklich.
Beispiel Gabriel Rosado in der ersten Runde K.O. geschlagen.
Ja,
Das hat
ja.
der Golovkin nach 8 Runden erst gemacht, zum Beispiel.
Also es war wirklich so, dass man in Angulo ganz viele, wirklich einen der ganz großen kommenden Stars gesehen, und der hatte eben auch dieses sehr, sehr bissige, und dann hat er ja Probleme gehabt, immer in die USA zu kommen. Dann gab es irgendwie, ne, wie wegen des Aufenthaltsprobleme, und ja, das hat ihm ein paar große Kämpfe versaut und wahrscheinlich auch mit seinem Kopf irgendwas gemacht. Auf jeden Fall ist er eben seit ein paar Jahren nicht mehr derselbe, und dann hat ihm natürlich Lara den Zahn gezogen, in einem Kampf, der wirklich noch ein großer, großer Fight war, wo Lara auch am Boden war und dann eben zurückkommt und Angulo ausnockt, und gegen Canelo hat er nicht wirklich eine Chance gehabt, nicht wirklich eine Schnitte gesehen. Ja, und jetzt das Ding, das war so schwach, habe ich Angulo auch noch nicht gesehen, und das sah wirklich so aus, dass man ihm eigentlich raten möchte, obwohl er mit 32 noch eigentlich ein guten Boxeralter ist, trotzdem raten möchte, zu überdenken, ob er nicht doch irgendwas anderes findet, was er
Weil er
machen
halt einfach auch viel zu viel kassiert. Und
kann.
es ist
Ja,
einfach
genau.
Kampf für Kampf und am Boden ist gegen Gegner, die wo De La Rosa hat keine hohe K.O.-Quote gehabt.
Nee, ist richtig.
Alter, schau, ich meine, das ist auch keine Doppeldeckung, das ist rein gar nichts. Du kannst einfach durchschlagen, das ist so löchrig gewesen. Und
Ja.
ist halt auch
Ja.
irgendwie so Abziehbild von Danny Williams, bloß noch nicht in so einer Größenordnung, aber. Der Weg geht dahin und ich vermute mal, er wird auch nicht mehr besser werden, weil durch solche Niederlagen ein Boxer mehr und mehr zerbricht und ich kenne keinen, der wo sich dadurch nochmal irgendwie aufgebaut hat. Und Angulo ist einfach meiner Meinung nach, ich schreibe dann ab, der ist Geschichte. So weit lehne ich mich jetzt einmal aus dem Fenster.
Ja, also ich nehme mal an, dass er noch weiter, weil er gegen den großen Namenboxer Kämpfe angeboten bekommen hat, bekommen wird. Der wird jetzt auch noch wieder dann ein, zwei Aufbausiege kriegen von irgendwem, damit der Rekord besser aussieht. Aber dass man, also von dem wird man boxerisch wirklich keine Wunderdinge mehr erwarten können, da bin ich mir auch sicher. Ja.
Hätte der den Kampf gewonnen, war sogar die Rede davon, dass er eventuell gegen Miguel Cotto kämpfen kann, Anfang nächsten Jahres, aber da hat es
Totaler
sich
Unsinn,
leider
ja.
verschätzt, ja.
Ja, aber auch das, wenn man sieht, wie langsam Angulo war, wie schlecht er sich bewegt hat, also das wäre gegen Cotto ja auch eine Farce geworden. Also eine Demonstration.
Ja, ich bin nicht einmal sicher, ob der gegen Kulchai gewinnen wird. Ich sage ja mal ganz ehrlich so, weil
Das
Angulo.
ist ein sehr hartes Urteil. Ja, aber
Ich
ich weiß, was du
meine,
meinst,
wer
ja.
ist De La
Ja.
Rosa?
Ja.
Das ist
Stimmt schon.
einfach ein schneller, variabler Boxer,
Ja.
der wo wirklich jetzt keine übermäßigen Skills hat, aber einfach aufgrund seiner Schnelligkeit und Beinarbeit es einfach so locker im Griff gehabt hat. Und Kulchai, ja, ich meine, Angulo wird das Halbmittelgewicht nicht mehr bringen. War jetzt nur mal so ein Vergleich, wie weit er ungefähr ist, der Angulo mittlerweile.
Ja.
Er hat relativ wirklich gut verdient in seiner Karriere hier auch nochmal ordentlich abgegriffen. Du sagst natürlich, er hat den Namen, er wird jetzt zwei Siege machen, so auf einer ESPN-Veranstaltung oder Fox Sports-Veranstaltung und dann nochmal eventuell einen größeren Kampf kriegen, wie zum Beispiel gegen Austin Trout oder vielleicht gegen Peter Quillin, der übrigens seinen Gürtel niedergelegt hat. mittelgewicht, weil er gegen Matt Korobov Pflicht verteidigen sollte und er gesagt hat, er ist einfach noch nicht bereit dafür. Also er ist als Weltmeister noch nicht bereit, einen Titel zu verteidigen. Pflicht zu verteidigen, habe ich auch noch nicht gehört.
Ja.
Gut, bei Angulo wird man auf jeden Fall sehen, was die Zukunft spricht oder bringt. Ich glaube nicht mehr allzu gut ist. Dann Vasquez gegen Mikey Bay um die Weltmeisterschaft im Leichtgewicht. Vasquez war ein bisschen länger raus, hat den Kampf meiner Meinung nach einen öden Kampf, in Anführungszeichen. Ich habe es ja bis zur dritten und vierten Runde doch schön geredet. Das ist technisch, ja, ansehnlicher Kampf ist, aber das wurde dann einfach so schrecklich und schlimm. Einer der schrecklichsten WM-Kämpfe, wo ich vielleicht gesehen habe.
Ja.
Chris Bird gegen Daveri Williamson war vielleicht noch schlimmer damals. Aber das war schon, der eine hat nichts mehr gemacht, der andere hat dann irgendwie, ja, das war alles irgendwie roh.
Es war bemerkenswert, dass da wirklich zwei Jungs im WM-Kampf stehen und glauben, sie werden oder bleiben Weltmeister, ohne einen Schlag abzufeuern. Also es war ja so, dass der Vasquez ist immer nur, ich meine, das gehört zu seinem Stil und das ist irgendwie das, was er macht, immer nur rumgehopst, aber ohne mal irgendwie eine eigene Offensivaktion zu zeigen. Und Mickey Bay stand in der Ringmitte, hat sich das angeguckt, wie der andere rumhopst und hat auch nichts wirklich oder nicht wirklich viel initiiert. Und es war ja ganz, ganz dünn, muss man ganz ehrlich sagen. Also wirklich, wirklich schwach von beiden. Und eigentlich ein Kampf, wenn man ganz ehrlich ist, der hätte im Negativen keinen Sieger verdient gehabt. Also oft sagt man ja, er hätte keinen Verlierer verdient gehabt oder irgendwie, man meint das positiv, aber der hätte keinen Sieger verdient gehabt. Also beide haben es eigentlich nicht verdient, sich nach der Leistung Weltmeister zu nennen. Denn ich fand Bay eben auch nicht wirklich stark. Der hat ja gewusst,
dass er beziehungsweise ein bisschen vervorteilt werden würde.
Ja.
Das hat mir auch angemerkt, weil in den letzten Runden oder in der zweiten Kampfhälfte einfach, ich sage mal, einfach aufpasst hat, dass er sich keine fängt. Und deswegen hat er auch nichts gemacht. Er hat versucht, klare Hände zu bringen und dann war es das.
Ja, und was war...
Ein Punktrichter hat ihn 11 Runden gegeben. Weiß ich auch nicht, wie man das machen kann.
Na gut, das ist dann wieder, wenn man weiß, dass die Punktrichter angehalten sind, Runde für Runde zu werten. Und das ist ein Kampf, in dem du jede Runde so oder so geben kannst, weil einfach beide nichts machen. Also es ist ja wirklich, du als Punktrichter kriegst du die Ansage, A, gib keine Runden unentschieden, sondern entscheide dich, wer die Runde gewonnen hat, und B, werte jede Runde für sich. Ja, das heißt also auch ein Kampf, der sehr, sehr eng aussieht von außen, kann natürlich dann klar nach Punkten ausgehen, weil man eben jede Runde dann knapp dem eingeben kann. Wenn du als Punktrichter da sitzt und denkst, okay,
gut, aber
der, das
11 mal 50 zu 50 gefühlt zu verteilen ist schon wegen,
ja. Ja, aber also du sollst als Punktrichter eben nicht denken, wie habe ich die letzte Runde gegeben, aber dann, wenn ich die letzte Runde dem gegeben habe, gebe ich jetzt die Runde dem, sondern du sollst irgendwie Runde für Runde punkten. Und eben dir, natürlich weißt du dann irgendwie, dass du den einen vorne hast, aber man gibt seine Punktzettel ab als Punktrichter und die Ansage ist, bewerte jede einzelne Runde für sich und denk nicht dran, wie du die letzten bewertet hast.
Stimmt.
Und wenn du dann in der einzelnen Runde sagst, du, das ist dieses eben von Bay, der steht in der Ringmitte, der lässt sich da auch nicht raus vertreiben, der andere hüpft nur rum und macht nichts, gebe ich die Runde eben wieder knapp dem, der in der Mitte steht. Also die Runden sahen ja alle relativ gleich aus und jede war so, dass ich sage, ich hätte sie nicht punkten wollen, weil es einfach ganz, ganz schwer zu sagen ist, wer von zwei Leuten, die viel zu wenig machen, noch irgendwie das bisschen mehr leistet. Ja, aber eigentlich muss man sagen, ist es vielleicht sogar ehrlicher vom Punktrichter, alle Runden in eine Richtung zu geben, als sie aufzuteilen, denn also ich habe mir den Kampf ja nur live angucken, nicht nochmal. Aber wenn man sich jetzt nochmal anguckt, nochmal einzeln auswertet, ich glaube nicht, dass die Runden so unterschiedlich sind, dass man sie immer aufteilen muss, mal dem einen, mal dem anderen. Sondern sie sehen einfach alle relativ gleich aus.
Ja, richtig.
Und dann könnte man wieder die anderen Punktrichter, die es eben knapper geben, fragen, warum gibst du denn die eine Runde so und die andere so? Und auch nur mit dem Hintergedanken, dass der Kampf irgendwie eng ist. Aber das soll es halt nicht sein. Das widerspricht eben dem, was Punktrichter eigentlich machen sollen. Aber trotzdem verstehe ich eben diesen Reflex, erstmal zu sagen, ist noch ein knapper Kampf, wie kann der so klar enden? Nur man muss eben bedenken, Runde für Runde wird gepunktet.
Ja. Also. Viele haben halt Vasquez lieber gewinnen sehen, weil halt einfach viele damit nicht umgehen können, mit den Mayweather-Kämpfern, dass die bevorteilt werden. Deswegen sieht man dann das Ding halt eher wegen bei Vasquez. Vor allem halt
Ja,
die
also.
Lateinamerikaner, ist ja ganz klar. Und ja, ich meine so gefühlt, ich habe nicht mitgescored. Wenn ich den Kampf sehe, würde ich es auch knapp Vasquez geben. Aber im Endeffekt ist es richtig, wie du sagst. Erstens sehr schwer zum Punkten, weil jede Runde irgendwie gleich ist. Und keiner hat so wirklich verdient gehabt. Also wenn du das Ding
Genau.
unentschieden machst, ist wahrscheinlich, ja, Bay vielleicht ein wenig unglücklich, aber keiner hat einen Schaden irgendwie oder keiner hat einen Erfolg, besser gesagt.
Ja, also es ist eigentlich denkt man ja auch immer so und argumentiert dann, wer Weltmeister werden will, muss eben mehr machen, als der den
Ja,
Titel
es steht
verteidigen
ja kein
muss.
Regelbuch.
Aber genau, das ist halt so eine Henry-Maske-Floskel, die ja, also einfach nicht wirklich greift. Trotzdem ist natürlich dann auch vom Gefühl her so, dass man sagt, der Bay muss doch eigentlich noch mehr riskieren und muss noch mehr versuchen. Und dass das Vasquez will eben nur seinen Titel verteidigen. Ne? Das heißt ja immer auch Titelverteidigung. Und wenn du dann dich darauf vollkommen konzentrierst, auf deine Defensivbewegung und darauf eben nicht erwischt zu werden, dann müsste das für den Titelverteidiger eigentlich eher der Gameplan sein, als für denjenigen, der den Titel dem anderen wegnehmen will. Aber so geht es eben dann auch nicht immer und so geht es auch nicht mehr auf. Und nochmal, der Kampf hatte eigentlich keinen Sieger verdient, Verlierer waren alle, die sich das angucken mussten über 12 Runden. Und ja, so, dass der Titel jetzt wechselt, ich meine, Vasquez als Weltmeister will, glaube ich, niemand wirklich sehen. Und bei Mickey Bay gegen andere Gegner kommen vielleicht noch spektakuläre Kämpfe raus. Ich glaube, bei Vasquez ist es einfach so, dass ausgeschlossen ist, dass der gegen irgendwie einen spektakulären Kampf macht, weil er einfach dann doch zu clever ist und sich einfach nicht in irgendeinen Schlagabtausch verwickeln lässt. Und bei Bay kann man auch die Hoffnung haben, dass der gegen andere Gegner das dann ein bisschen fetzt und ein bisschen in die Fäuste fliegen.
Ja, komplett richtig, sehe ich auch so. Es ist halt einfach, wie der Gegner kommt, so machst du manchmal mit. Und wenn einer kommt, der wo auch natürlich ein wenig mehr an den Tag legt wie Vasquez, wird auch Bay dementsprechend anders aussehen. Ich erinnere an den Kampf gegen John Molina, das war ein ganz anderer.
Ja.
Und Bay ist schon einer der Kämpfer von Mayweather Promotions, der ein bisschen besser ist. Dann das Co-Main Event: Leo Santa Cruz gegen Manuel Roman. Der Kampf endete durch TKO in Runde 2, war ein schnelles Ding, ging schnell über die Bühne. Leo Santa Cruz hat nichts anbrennen lassen. Gegner war halt, ja, für die kurze Zeit. Santa Cruz wusste das auch, glaube ich, seit 6 Wochen, dass er auf der Karte kämpft. Ja, schon. Man konnte eigentlich für die kurze Zeit keinen besseren kriegen. Der war zufrieden, der Junge, dass er die Gage seines Lebens gemacht hat. Hat keine Chance gehabt, hat man von Anfang an gesehen, war zu langsam. War auch nicht präzise, hat wenig K.O.s, da kannst du den Santa Cruz nicht gefährlich werden und Santa Cruz hat es auf seine Art halt dann geregelt.
Genau, es war.
Nichts Spektakuläres in Anführungszeichen, man konnte es einfach haben.
Genau, es war ein Mismatch und ja, dementsprechend klar hat das Santa Cruz das gemacht, hat es aber gut gemacht, also hat es gut gelöst, sehr konzentriert irgendwie und hat angedeutet, dass er eben zu mehr in der Lage ist. Ja, der Roman, ich denke auch, man konnte nicht wirklich viel mehr von ihm erwarten. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er ein bisschen weit länger gegenhält, aber letzten Endes
Ja, richtig.
ist einfach so in Ordnung.
Ja, jetzt hat vielleicht gegen Rigondeaux hat er herausgefordert oder Carl Frampton, muss man sehen. Auf jeden Fall braucht Santa Cruz jetzt endlich mal, ja, richtige Namen im Rekord. Das muss man ihn leider angreifen, ist einfach so. Was wir nicht besprochen haben, beziehungsweise noch nicht auf der Karte, wurde auch auf D-Max gar nicht gesendet, war der Kampf von Humberto Soto gegen John Molina. Der kam leider nicht. Ich habe ihn gesehen, auf Show Extreme wurde der vorher übertragen, vor der Pay-Per-View-Veranstaltung. War echt ein sehr unsauberer Kampf. Gefühlt war Humberto Soto sicherlich der Gewinner, meiner Meinung nach. Waren zwei oder drei Bundabzüge dabei, Tiefschläge. Keilereien hat es selbstverständlich gegeben, aber war jetzt halt echt, ja, das hat es einfach überwogen. Tiefschläge und so, und da war wirklich keine. Also, man hat wahrscheinlich schon gewusst, warum man den Kampf nicht in den Pay-Per-View-Abend mit reinsteckt. Denn das wäre wirklich keine Werbung gewesen für einen, der wurde es bezahlt. Er war wirklich nicht. War zum Teil wirklich eine Keilerei, aber das Dreckige hat überwiegt. Das war echt schlimm anzusehen. Im Großen und Ganzen war die Pay-Per-View-Veranstaltung meiner Meinung nach ein Flop.
Ja, also die Undercard, das war ja vorher klar, dass die Undercard nun bei weitem nicht so hochwertig ist, wie wir sie in den letzten Jahren auch schon gesehen haben. Also es gab ja schon wirklich gute Co-Features und gute Anheizer, aber in dem Fall Vasquez gegen Bay war komplett unansehnlich. Angulo sah wirklich schlecht aus und ja, das Mismatch bei Santa Cruz kann man jetzt niemanden, keinen von den beiden Boxern anlasten, aber es ist trotzdem natürlich so, dass das auch nicht das ist, was die Leute sehen wollen. Also insofern bin ich da voll bei dir. Da hätte man auf jeden Fall deutlich mehr machen können für den Pay-Per-View und ich habe die noch keine Zahlen gesehen. Das dauert immer ein bisschen, bis die veröffentlicht werden, aber ich kann mir nicht vorstellen oder ich
Knacken
wünsche
die Millionen nicht.
im Pay-Per-View, das wünscht man dieser Veranstaltung, dass sie eben nicht so gut verkauft wurde auch, ja.
Ja, ist halt schon viel Geld.
Ja.
Ich meine, $70, glaube ich. HD 80.
Ja, genau, so in dem, ich glaube, 64,
55.
95 und so, ja, aber genau, so irgendwo in dem Fenster, ja.
Schon habe ich, ne? 55 €. So umgerechnet. Kommen wir zum Hauptkampf. Der war, ja, der beste Kampf auch des Abends. Wahrscheinlich. Im Endeffekt so, wie wir es alle erwartet haben. Mayweather hat sich auf Maidana besser eingestellt, hat den Kampf unterm Strich verdient gewonnen, konnte eigentlich nichts anbrennen diesmal. Er hat sich mehr bewegt, die Füße eingesetzt und schon hat Maidana das Nachsehen gehabt. Hat ihn einmal in der dritten Runde einen Zahn ausgeschlagen, hat ihn da wirklich erwischt. Das war derselbe Schlag wie Pacquiao gegen Marquez damals K.O. gegangen ist. Mit der rechten Geraden rausgekontert. Und er war benommen. Kann man keiner, also der war wirklich, also den hat er gemerkt. Das, wenn mitten in der Runde passiert wäre, ja, gut, kann man vielleicht sagen, ist Mayweather dann nicht so nachlässig. Das war so kurz nach dem Gong, hat er sich die gefangen in der dritten Runde. Das war wirklich, ja, der einzige Wirkungstreffer oder Moment im Kampf, wo man sagen könnte, vielleicht könnte es doch interessant werden. Aber so war Maidana einfach diesmal. Er konnte sich halt diesmal am Mayweather nicht verausgaben. Malte, wie im ersten Kampf, wo Mayweather halt oft an den Ringseilen stehen geblieben ist und Maidana natürlich in die Karten gespielt hat, weil Maidana, wenn er an den Mann hinkommt, natürlich, ja, sich verausgaben kann und dann dementsprechend auch gefährlich ist.
Ja, klar. Bei Maidana sah es nun auch tatsächlich so aus, als sei die Ansage und Marschroute gewesen, sich nicht zu schnell zu verausgaben, weil er im ersten Kampf so ein bisschen out of gas war. Auf der anderen Seite hat dadurch natürlich in den ersten Runden dieser unbedingte Wille und das Tempo gefehlt. Und wie du sagst, Floyd war natürlich wesentlich besser eingestellt, wie wir auch letzte Woche schon im Vorfeld gesagt haben. Aus dem ersten Kampf konnte Mayweather eben eine Menge lernen und er hat es ja schon während des Kampfes getan. Und Maidana, ja, hat eben nicht viel zu lernen, weil der konnte nur auf jeden Fall mit Vollgas und vollem Risiko. Und jetzt hat man eben gesehen, wenn Mayweather voll konzentriert ist und voll da ist und die Beine voll da sind, dann lässt er eben einen Maidana einfach keine Chance, weil er dafür dann zu gut ist, zu schnell ist, zu gutes Timing hat. Und im Grunde war es eine Demonstration. Also ich glaube, die vierte Runde, die muss man Maidana geben. Und dann von den letzten, natürlich kann man ihm noch mal ein oder zwei geben, aber ansonsten ist es Floyd den ganzen Abend lang, Floyd, 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 der einfach dem es perfekt gelungen ist, wie immer eigentlich, mit der Defensive so zu stehen, dass er die Kämpfe optimal ausgependelt hat, Maidana nicht zum Zurückkommen lassen und dann so sauber gekontert hat, dass Maidana ja frustriert genug war, um da zumindest mal mit dem Mund sehr, sehr nah an den Handschuh zu kommen, was immer da genau passiert ist, ja, dass die Hand taub wurde.
Angeblich zugebissen. Ich vermute schon, und so schlimm wie Mayweather war, war es dann auch nicht. Der
Nee, also,
Biss, kann ja gar
genau.
nicht sein. War ja da auch noch der Mundschutz innen drin.
Ja.
Ja, war ein bisschen vor allem dabei, würde ich mal behaupten. Ja,
Ja,
sonst, ich
also,
glaube, der Mayweather hat es dann einfach übertrieben und
genau.
ja.
Aber be bemerkenswert schon irgendwie, also vielleicht das Bemerkenswerteste sogar an diesem Kampf waren die Interviews hinterher, dass eben Maidana, der tatsächlich der Meinung war, er hätte den Kampf gewonnen und auch Mayweather nicht zufrieden war mit seiner Leistung. Also kann ich beides überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich war es, wie gesagt, eine Demonstration über weite Strecken. Bei Mayweather ist natürlich so, der hatte vorher einen K.O. angekündigt.
Ja, eben.
Der war deswegen enttäuscht, aber auf der anderen Seite konnte man konnte man das auch nicht wirklich erwarten, dass er den K.O. schlagen würde. Das wollte er vielleicht gerne, aber wo soll es herkommen? Insofern war das so die Enttäuschung bei Mayweather. Aber dass Maidana irgendwie der Meinung ist, er hätte das Ding gewonnen, ich weiß nicht wie. Also das da muss er einen ganz anderen Kampf gesehen haben. Wer weiß.
Wie geht's weiter für beide, deiner Meinung nach?
Naja, also ich fand das schon auch bemerkenswert, dass Mayweather noch im Ring den Namen Pacquiao, ohne darauf angesprochen zu werden, sondern von sich aus proaktiv erwähnt und in den Mund nimmt. Ich denke mal, nehme an, das spricht dafür, dass da Gespräche laufen. Jetzt hat Aram schon wieder dementiert und gesagt, nein, und Floyd würde nie gegen Manny boxen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir den Kampf zu sehen bekommen. Einmal, vielleicht sogar zweimal nächstes Jahr. Andere große Möglichkeiten sehe ich für Mayweather eigentlich wirklich gar nicht. Also ich wüsste
Pacquiao
nicht.
Auch nicht mehr.
Ja, genau. Und das ist eben das. Also beide, mein Pacquiao jetzt gegen den Algieri ist auch schon irgendwie.
Ja, ist halt
ja. Genau. Also da merkt man auch schon, dass die Gegner ausgehen. Und insofern ist das dann der eine Kampf, der Sinn macht, auf den wir seit Jahren warten? Und ich drücke beide Daumen und ich glaube, wir kriegen ihn dann doch zu sehen im nächsten Jahr. Denn ansonsten sehe ich nicht mehr viel am Horizont. Maidana, das fand ich dann auch wieder irgendwie noch lustig, als er dann sagte, er hat den Kampf zwar klar gewonnen, aber als er gefragt wurde, ob er noch einen dritten Kampf will, dann ganz klar sagte, nein, was soll das? Ich kann doch eh nicht nach Punkten gewinnen. Also das fand ich auch wieder sehr amüsant. Natürlich macht es irgendwie keinen Sinn, noch einen weiteren Kampf.
Er wird es ja absolut überhaupt nicht mehr verkaufen.
Ja, genau.
Erstmal kann man das überhaupt nicht mehr irgendwie anheizen.
Ja, und jetzt muss man eben mal schauen. Maidana sagt ja zu Recht, er wird jetzt erstmal Urlaub mit seiner Familie machen. Der hat gutes Geld verdient, zweimal. Muss sich im Moment keine Sorgen machen und kann gucken, welche Angebote da auf ihn zukommen. Da wird mit Sicherheit eine ganze Menge kommen an Angeboten und ja, da pickt er sich dann einfach das Beste raus.
Ja, vielleicht Keith Thurman, Robert Guerrero, gibt es einige Namen in der Gewichtsklasse, wo für Maidana absolut noch interessant sind. Vielleicht auch ein Rematch gegen Adrian Broner oder das argentinische Duell gegen Lucas Martin Matisse wäre vielleicht auch ein Leckerbissen für einen Boxfan. Ah ja, aufhören würde er, glaube ich, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, aufhören. Mit Sicherheit noch nicht.
Das sagt man halt jetzt so rein businessmäßig, dass er halt wieder die beste Börse so raushandeln kann. Sag ja, überlegst du doch noch mal, wir bieten da das an für 1 Million.
Ja, also der muss, das Gute ist jetzt, er ist jetzt in einer komfortablen Lage, nachdem er zweimal gut verdient hat, dass er nicht jedes Angebot annehmen muss. Er kann wirklich gucken.
7 Millionen hat er verdient. Ja. Hat er in seiner ganzen Karriere nicht verdient, wenn wir den 2 Kämpfe.
So sieht's aus. Wenn du jetzt noch überlegst, was Universum hätte mitverdienen können, wenn man den Vertrag, aber gut, egal.
Ja. Hätte wenn.
Ja. Obwohl, ich weiß nicht, also von ein paar Jahren war es immer noch so, dass Dietmar Post war immer noch zu Maidana kämpfen in die USA geflogen ist.
Ich habe ihn auch einmal ringsum gesehen, ja, genau,
ja.
Der war.
Aber ich glaube, das Thema hat sich auch erledigt irgendwann.
Ja, dann sind wir mit der Vorschau durch, war nichts mehr, mit der Nachbesprechung. Ja, Vorschau ist eigentlich relativ gar nichts am kommenden Wochenende. Freitag überträgt ESPN, aber auch nichts Besonderes, wo man erwähnen sollte. Samstag ist auch nichts. Außer, man kann es kurz erwähnen, George Groves, nach seiner K.O.-Niederlage das Comeback gegen Christopher Rabran aus Frankreich im Supermittelgewicht.
Ja, das ist halt bemerkenswert, weil es eben eine Sauerland-Veranstaltung in der Wembley Arena ist. Also der Internationalisierungstrend bei Sauerland setzt sich eben weiter fort. Ich meine, dass sie in England aktiv waren, war ja schon bekannt, dass sie Groves einen Vertrag haben auch. Und jetzt machen sie eben diese Veranstaltung, die sie als Promoter mit ausrichten. Ganz bei Sky übertragen in England, also Sauerland.
Ja,
stellt sich breit auf.
Ne?
Ja. Stellt sich breit auf für die Zukunft. Also wir haben über Skandinavien natürlich gesprochen, wo sie seit langem schon aktiv sind. Und in England.
Price, den sie auch mit einbinden können in der
nächsten genau.
Zeit.
In England will man eben mehr machen. Liegt natürlich auch daran, dass der AD-Vertrag, wie wir wissen, nicht verlängert wurde, dass es auch keinen neuen Rahmenvertrag geben wird. Insofern muss Sauerland eben jetzt auch schauen, was international so möglich ist.
Ja, meine Prognose, Groves gewinnt ja, durch einen späten TKO, sichert sich den Silberbelt im Supermittel und den europäischen Titel. Der EBU, leider ist sonst nichts mehr groß am Wochenende. Das war's mit der Vorschau. Dann kommen wir noch auf News. David Hay hat bei Al Heyman unterschrieben, Malte.
Ja.
Hat sich auch vom Adam Booth getrennt. Trainiert jetzt derzeit mit dem Trainer von Guillermo Rigondeaux. Al Heyman ist, also man kann es ja auf Wikipedia sehen, welche Kämpfer der und Top-Kämpfer der unter Vertrag hat.
Ja.
Es gibt auch die Homepage HeymanBoxing.com. Die ist leider noch nicht ganz online, aber man sieht es hier auf jeden Fall, was entsteht. Gerüchten zufolge ist auch Richard Schäfer daran Geschäftsführer. Und diesbezüglich ein weiterer großer Stall, vielleicht meiner Meinung nach der größte, mächtigste, dann die werden Top Rank und Golden Boy den Rang ablaufen.
Ja, also Heyman hat ja bisher sich in dieser Rolle gefallen, des reinen Beraters, / Managers, hat die Fäden im Hintergrund gezogen und wenn das jetzt natürlich wirklich ein der große Angriff wird und uns wirklich als Promoter auftreten, ja, dann gute Nacht, das würde ich auch sagen. Also dieses Imperium, das Heyman aufgebaut hat, ist natürlich schon überaus beeindruckend.
Ja, sagenhaft. Weitere News, Felix Sturm gegen Robert Stieglitz im Catchweight.
Ja.
75,5 Kilo. Auf ja. Sat 1. Am 8. November, auch an dem Tag, wo Hopkins gegen Kovalev kämpft, also schönes Boxwochenende, beziehungsweise ein schöner Box-Samstag. Ein Kampf, den ich für gut heiße. Zwei Deutsche gegeneinander, der Sieger dann wahrscheinlich gegen Abraham.
Genau, ist das, was wir ja schon irgendwie hier auch mal angesprochen hatten und angeteased haben und was, ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber irgendwann, ich nehme an, Anfang letzten Jahres im damals ja noch erscheinenden Boxen-Heute-Magazin ich schon mitgefordert habe. Also es war klar, dass der Kampf irgendwann kommen würde und kommen müsste. Ist für beide jetzt in dieser Phase im Grunde das einzig Sinnvolle. Ist ein Kampf, der sportlich Sinn macht, weil man eben nicht vorher sagen kann, ob sich diese etwas bulligere Power von Stieglitz durchsetzt oder dann, ob sich Sturm doch besinnt auf seine boxerischen Fähigkeiten, sein Jab wieder auspackt. Der Kampf macht wirklich von allen Seiten Sinn. Und das Lustige natürlich mit dem Catchweight ist jetzt, dann kann man auch noch besser erklären, ja, wir können ja um keine WM boxen, weil wir einen Catchweight haben. Natürlich hätten sie keinen WM-Titel dafür bekommen. Aber erstmal in Deutschland für das Massenpublikum heißt es dann natürlich, ach guck mal hier, wir mussten uns auf so ein Zwischengewicht einigen und deswegen geht es jetzt halt nicht um Titel. Und mit dem Abraham, der im Hintergrund schwebt als dann möglicher nächster Gegner, ist natürlich auch super, weil eben beide dann die Chance haben, noch wieder an den WM-Kampf zu kommen. Für Abraham macht es auch absolut Sinn, für Sauerland, die dann eben das Ding zwar nach dem, was die ARD jetzt verkündet hat, dass es Einzelkämpfe gibt, der ARD anbieten können, aber Sat.1 kann dann überbieten. Also von der von allen Warten macht dieser Kampf und macht die Konstellation so Sinn und ich denke, wir können uns darauf freuen.
Ja, hat es ja lang eigentlich nicht mehr gegeben, so ein rein deutsches Duell mit so einer Brisanz. Ich meine, bei Stieglitz gegen Abraham war irgendwie die Luft raus im Rematch, meiner Meinung nach.
Na, das war auch schon ja gut gemacht irgendwie. Also bei Abraham und Stieglitz, man dachte dann im Rematch, dachte man ja wirklich, dass dasselbe passiert wie im ersten Kampf, wo Abraham doch klar gewonnen hat und dann überraschte Stieglitz ihn so. Und der dritte Kampf war dann wieder so aus wie der erste. Also, aber die Trilogie, die hat irgendwie auch Sinn gemacht und ja. Dem jetzt ja den Weg geebnet. Und nochmal, wenn Stieglitz sich jetzt durchsetzt, verdient er sich auch den vierten Kampf gegen Abraham. Und ich würde das nicht ausschließen. Also natürlich gibt es, wenn die meisten wahrscheinlich sagen, Sturm ist einfach der bessere Boxer oder komplettere Boxer vielleicht, aber nach den Leistungen von Sturm zuletzt und wenn man weiß, wie viel Willen Stieglitz hat und auch, also Stieglitz hat sich immer auch gerade gegen die Leute durchgesetzt, wo man es nicht zwingend erwartet hätte. Also ich gebe Stieglitz eine wirklich gute Chance und ich freue mich, dass der Kampf kommt.
Besser ist. Aber man muss sehen, wie er mit Stieglitz zurechtkommt, weil Stieglitz halt eins kann und es ist viel schlagen.
Genau.
Wenn Felix Sturm sich nicht bewegt und ja.
Das war bleibt, das.
Dann wird es auf jeden Fall auch nach Punktzellen eng. Ich glaube, dass definitiv der Kampf über die Runden gehen wird. Ich glaube, dass keiner von beiden dann K.O. schafft. Und dann wird es spannend. Bewegt Sturm sich, dann kann er auf jeden Fall das Ding für sich entscheiden, bewegt es sich nicht, kann es auch eine Ausruhe Decision für Stieglitz geben. Also es ist relativ spannend.
Genau. Und das war das genau das Problem, das Sturm ja hatte mit vielen seiner internationalen Gegner, die ihn auch haben schlecht aussehen lassen und besiegt haben, dass die einfach viel geschlagen haben. Das ging los bei den Briten, bei Macklin und ich meine auch Soliman hat letztendlich
gegen
Kämpfe
Kimbo
gewinnen.
hat man schon gesehen und gegen Griffin
Genau,
damals bei
genau,
Universum Zeit.
genau, ja.
Sind halt einfach
Also.
Leute, das ist ja ganz einfach, kann man das erklären. Sturm fällt halt die Power und wenn du einen hast, der wo viel macht, viel nach vorne kommt und du mit der Schlaghand nicht reindonnern kannst und ihn beeindrucken kannst, dann kriegst du ein Problem, weil dann denkst du sich, ja, da kommt nicht viel. Da kann ich angreifen, brauche ich irgendwie, wenn ich halt meine kriege ich es, aber ich weiß, dass es in der K.O. geht.
Ja, aber Sturm zu seinen besten Zeiten hat er natürlich schon diesen wirklich guten Jab, mit dem er es auch geschafft hat,
selbstverständlich,
sich
den hat er auch meiner Meinung nach immer
Gegner
noch.
irgendwie auf Distanz zu halten. Und
Aber der Jab war ja nur stark in Kombination mit seiner Beinarbeit.
Genau. Genau. Und das Problem war, also entweder es war wirklich oder ist wirklich zu einem konditionellen Problem geworden, dass ihm einfach dass er wirklich gealtert ist und die Beine deswegen nicht mehr hat. Aber ich habe eher das Gefühl gehabt, dass er sich selber vollkommen falsch eingeschätzt hat in den letzten Jahren. Und man dachte, er kann eben mit knallen und er kann auch hauen und er will dann unbedingt in der Halbdistanz und hahaha. Aber das funktioniert halt nicht. Also das ist halt nicht Felix Sturm. So, das muss er, glaube ich, für sich selber verstehen. Vielleicht hat er die Beine einfach nicht mehr, die er in seinen besten Zeiten hatte. Aber das wäre der Weg zum Erfolg. Der Weg zum Erfolg ist mit Sicherheit
der
nicht.
Schlüssel gegen Stieglitz.
Genau.
Das ist einfach sein Schlüssel.
Ja.
Kann er die einsetzen? Das muss er auch einfach. Da muss er von Anfang an im Camp drauf bedacht sein. Und das durchziehen. Dann kann man gegen Stieglitz gewinnen.
Ja. Ja, das Interessante ist ja, dass der Weg bergab auch da einsetzt, wo er irgendwie sich von Clive Salz trennt und irgendwie nicht mehr die Fitness mit Clive Salz macht. Also schon davor hat man schon gemerkt, dass es irgendwie schwächer wurde, aber in den letzten Kämpfen sah es eben wirklich immer nur noch so aus, dass er da stand und einfach mit prügeln wollte, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und wenn man sich dann von einem 40-jährigen Sam Soliman so outworken lässt, das ist einfach schon ein schlechtes Zeichen. Und das würde ihm gegen Stieglitz eben genauso drohen, wenn er nicht irgendwie ein anderes Mittel findet. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch nichts gehört, oder wer mit wem er jetzt trainieren will, mit wem er sich vorbereiten will.
Ich weiß auch nicht. Also die nächste Vermutung, vielleicht der Trainer von Susi Kentigern, weil er ist ja mit dem Sturmcamp, dass der vielleicht mit ihm was macht jetzt vorübergehend. Wie heißt der gute Herr? Der hat auch Golovkin schon mal trainiert.
Ja, ja, ich weiß.
Ja, auf jeden Fall, er ist ja im Sturmcamp und ich vermute mal, dass es die bis jetzt einzige Alternative für ihn sein wird und dass er das wahrscheinlich auch machen wird. Oder er sich selbst trainiert, in Anführungszeichen, im Moment. Und dass da Trainerverhandlungen irgendwie noch Sinn im Moment, sonst ich, ja, also gehört habe ich noch nichts, dass er irgendwie einen neuen Trainer hat.
Ja, aber das könnte natürlich dann auch wichtig und entscheidend werden, denn ja, wenn er es ganz allein versucht, ich glaube, dann geht es in die Hose.
Ja,
wir werden es sehen.
Es geht nicht. Braucht einfach einen, zu dem der Vertrauen aufbauen kann, der so und so eine gewisse, ja, Legacy auch hat. Also, jetzt wenn ich dich fragen darf, wer gut?
In Deutschland wirklich gute Trainer.
Also mit Röwer hat er ja bei den Amateuren schon gearbeitet.
Ja.
Michael Timm ist einfach raus. Glaube ich nicht an der Comeback. Glaubst du an Michael Timm? Glaube ich nicht.
Nö, ach, Michael Timm fühlt sich, glaube ich, ganz wohl da am Stützpunkt, oder? In Schwerin. Also der.
Ja, aber
hat
meinst du denn, wenn der Sturm den anrufen wird und sagt, hey, wie schaut's aus? Machen wir nochmal.
Das wäre natürlich interessant von der Konstellation her, aber ich weiß es halt nicht. Ansonsten, ich meine, wir haben noch ein paar Trainer in Deutschland, die aus meiner Sicht durchaus Potenzial haben. Ich halte Conny Mittermeier für einen sehr guten Trainer, der natürlich auch sehr genaue Vorstellungen von dem, was er machen will und deswegen nicht immer ganz einfach ist, aber der hat trotzdem eine relativ klare Linie und ist eben auch bei Universum mit gelernt, darf man auch nicht vergessen. Steven Küchler hat mit ein paar Jungs schon ein gutes Auge bewiesen, was so Talente angeht, kann die dann auch mitentwickeln, hat natürlich aber auch noch keine, war noch nicht in großen Kämpfen und ist wahrscheinlich noch zu jung und zu unerfahren für so eine Aufgabe. Aber dann hört es in Deutschland eben auch schon auf, da wird es schon eng. Ne? So,
Wolke ist halt auch irgendwie schon alt.
Nein, das
Hat
ist,
nur mit
das
Matze
Thema ist,
funktioniert. Das ist
genau,
einfach so.
das Thema ist schon lange durch und ansonsten, ja, das wird's dann halt schon eng, muss man ehrlich sagen. Karsten Röver ist eben bei Sauerland gebunden,
Hartmut
halte ich auch
Schröder?
für einen Trainer. Nein.
Ja, habe ich jetzt nochmal gesagt, weil der Hartmut Schröder ja gegen Sturm damals so geschossen hat vom Kampf.
Ja.
Oder wie wäre es mit der, wo es Profi-Boxcamp hat in Halle an der Saale? Na?
Der Commander.
Ja! Der hat auch Timo Hoffmann doch schon trainiert. Nee, jetzt sieht man einfach, dass in Deutschland ja, rar ist, wegen der, wird von beiden Seiten her nicht attraktiv sein. Wegner würde es nicht wollen, Sturm würde es nicht wollen. Und dann Röwe.
Ja,
Weil
Röver kommt
das
von
ja.
Sauerland nicht weg. Also das ist ja ein
Ja,
Vertrag.
der Röwe war doch auch bei Universum damals irgendwie. Und dann war ja der mit so Jungs wie Dustin Dirks bei Universum. Und ist dann irgendwie da zu Sauerland gegangen, ne? So war das.
Röver war bei Arena, hat bei uns
Ja, bei
trainiert.
Arena, genau, bei Arena
Ja,
war der.
ja,
Ja,
ja, ja.
genau,
Nicht
ja.
Dustin Dirks, sondern mit Edmund Gerber und Sebastian Sonntag.
Ah, okay,
Da
alles klar.
seine Profitrainerkarriere bei uns gestartet. Ja.
Ja, es wäre vielleicht so nur die einzigste Sausen. Oder meinst Adam Buß jetzt? Man kann spekulieren, aber ich meine, der hat jetzt in Heinemann.
Also Adam Booth tatsächlich von der Art, wie er arbeitet und wie er trainiert, kann das tatsächlich Sinn machen. Und ich habe ja, also bei Adam Booth, ich habe Adam Booth ja erlebt, als er Selçuk Aydın für den Einkampf übernommen hat. Und da hat er eben versucht, aus Selçuk Aydın was zu machen, was der überhaupt nicht ist, nämlich einen laufenden und irgendwie einen Boxer mit Beinarbeit. Da hat es überhaupt nicht geklappt. Aber bei Sturm wäre natürlich genau das Richtige eigentlich. Also vielleicht, wenn er clever ist und den Kontakt herstellt. Also das könnte Sinn machen von der Art von Kampf, die Sturm braucht gegen Stieglitz.
Ja, aber ich meine, er ist halt auch einer, der wo halt schon Alarm machen kann vor dem Kampf. Wie er es bei Hay damals gemacht hat gegen Klitschko. Ich meine, Buß
Ja.
ist schon einer der smarten Trainer.
Ja, klar. Und also wie gesagt, auch von der taktischen Ausrichtung her. Booth steht für wirklich gute Beinarbeit, viel Bewegung, viel Tänzeln, viel wegbleiben, aus der Distanz versuchen, was zu machen. Also das ist dann eben mal schnell rein, rausspringen, Mann. Also das ist von der Art, wie Sturm boxen müsste, wäre das tatsächlich eine ganz gute Wahl. Aber geben wir hier noch Tipps. Wir sollten Beraterhonorare verlangen.
Ja. Gibt's sonst noch irgendwelche großen News?
Wenn wir
Irgendwie
bei
mit
den.
Mayweather hat sie vor alle getrennt, ne? Irgendwie vor Leonard Ellerby,
Ja,
was ich
ja.
geschaut habe.
Ja, überraschend tatsächlich, aber ja, da war offensichtlich mit einigen Dingen nicht zufrieden, die im Umfeld um diese Veranstaltung gelaufen sind. Ich nehme an, dass der auch schon erst Zahlen, Pay-per-view-Zahlen vielleicht kennt und auch deswegen dachte, er muss irgendwie einen Schnitt machen.
Ja, muss ja
Ist
vor
ihm
seiner
alles.
eigenen Tür mal kehren und sagen, die
Ja.
Karte ist einfach nicht gerechtfertigt zum Kaufen.
Ja gut, aber das ist ja vor der eigenen Tür kehren, wenn Leonard Ellerby den rausschmeißt.
Definitiv, ja
Also
gut, definitiv,
insofern,
ja.
das ist dann schon die richtige Reaktion darauf. Man muss jetzt mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Letzten Endes wissen wir alle, wenn der einfach keinen Bock mehr hat, der Mayweather, dann hat er keinen Bock mehr und dann sagt er jetzt schon Feierabend. Also wer einfach immer wenn er unterwegs ist, $1 Million in Cash mit sich rumträgt, der braucht sich keine Sorgen mehr darüber machen, über nichts. So. Also insofern.
Ja, genau, den kann alles wurscht sein im Endeffekt.
Genau.
Hauptsache die Kohle stimmt.
Ja, wobei Trainern war natürlich, also ich hatte vorhin ja schon Ruslan Chagaev erwähnt, der jetzt mit Fritz Dunek zusammenarbeitet. Darf man auch gespannt sein, wozu das führt. Der Ruslan sah ja im Kampf gegen Fres Oquendo schlechter aus als erwartet. Insofern, ja, können wir mal schauen, wie sich dann die Zusammenarbeit mit Fritz da auswirkt. Bei Fritz war es auch so, dass er bei Sturm, wir gesehen haben, keine Wunderdinge mehr vollbringen konnte, aber natürlich trotzdem einer der erfahrensten
Da
Trainer,
kann
die wir
doch
haben.
nichts mehr rauskommen mit dem Chagaev. Das kann man doch kein Mensch erzählen. Da muss man halt einmal echt zu kritisch sein. Und sagen, was willst du da noch verbessern? Ey, der ist irgendwie. Hat er seit Jahren schon Probleme mit seinem Auge? Die Kämpfe werden nicht besser. Er wird auch nicht mehr viel besser werden. Er ist auf dem absteigenden Ast. Und jetzt vielleicht schon auf dem zweiten oder auf dem dritten. Also.
Ja, ich wäre gespannt. Also
Er
bei
soll, will nur mal ein
das.
Payday rausholen und das war's gegen Klitschko, wenn sie der irgendwie nochmal qualifizieren soll. Das wäre. Nee, das schafft er einfach nicht.
Also ich wäre schon sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn dann der Kampf gegen Ortiz irgendwann kommt. Weil Ortiz natürlich mit seiner Physis und jetzt auch mit diesem schnellen K.O. gegen Coyote im Rücken ist, wo viele Leute erstmal sagen, aufhorchen und sagen, ah, guck mal, der hat Power und der kann. Ich bin mir da nicht sicher, ob Chagayev nicht zu clever ist für den Ortiz und schafft, den auszuboxen, wenn Chagayev in seiner besten Form ist. Und von daher wäre es ein Kampf, den ich mir auch durchaus angucke. Ja, und ansonsten, also gegen Klitschko, das braucht man ja nicht nochmal sehen. Das halte ich dann wieder, wie du sagst, ist ein Payday, aber ist natürlich vom Boxerischen her kompletter Unsinn. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Kämpfe da in der WBA, diese Leute aus dem zweiten Glied, da kann es ruhig noch ein paar Kämpfe geben, die wirklich unterhaltsam auch
Du
sein
kannst da
können.
wirklich gute Kämpfe machen, aber das Problem ist, da zahlt keiner so wirklich dafür. Also es ist ja Problem, dass sie stattfinden.
Naja,
Weil die
also.
Leute halt irgendwie schon drauf gedacht sind, schnellstens zum größten Kampf irgendwie zu kommen.
Ja,
Und
aber darfst du nicht verkennen. Also zum einen hat eben Chagayev die Unterstützung aus Russland. Das heißt, da ist dann eine Menge möglich, was gerade finanzielle Tragen angeht. Und außerdem nehme ich an, dass eine Schwergewichts-WM, und die ist es ja nun mal nominell, auch hier in Deutschland für Sat.1 nicht uninteressant sein wird. Und wenn jetzt dann die ARD sich also von Sauerland, was den Rahmenvertrag angeht, löst, aber generell offen bleibt für Kämpfe, warum sollen die nicht auch zu einer Schwergewichts-WM sagen, machen wir, wenn nun mal, also Ruslan Chagaev ist ja in Deutschland nach wie vor ein Name. Also insofern kann es schon sein, dass man durchaus Kämpfe finanzieren kann gegen Boxer, die da in der WBA-Weltrangliste stehen, die aber nie eine Chance auf einen Klitschko-Kampf hätten. Und da kriegt man vielleicht noch ein paar Jungs zu sehen. Also zum Beispiel in dieser Kampf gegen Ortiz. Warum nicht? Warum nicht hier in Deutschland? Also ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Möglichkeiten.
siehst du denn die Chance, dass Char gegen Chagayev kämpft?
Auch das, warum nicht? Also Char ist ja jetzt in Moskau erstmal bei dieser Veranstaltung von Popovetkin gegen Takam
Weiß man da
boxt
den
mit auf der
Gegner schon?
Karte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand weiß. Vielleicht macht Char auch einfach 10 Runden Schattenboxen. Ich kann es wirklich nicht
Ist er
sagen.
jetzt beim Povetkin-Promoter unter Vertrag?
Ich glaube nicht, dass es einen Vertrag gibt. Ich glaube aber, dass der gute Manuel das auch ganz gerne machen würde, einen Vertrag unterschreiben bei Rabinski. Das ist ja auch nicht das Blödeste, was man machen kann im Moment. Ich meine, wer irgendwie diese 23 Millionen Dollar oder wie viel immer es waren, übrig hat für Klitschko Povetkin, der hat vielleicht auch nochmal das ein oder andere Millionchen für andere Kämpfe. Also insofern wäre das natürlich ein sinnvoller Schritt für Char, gerade finanziell und wirtschaftlich. Ja, ich weiß nicht genau, worauf das dann hinauslaufen soll. Vielleicht wollen sie nochmal irgendwann einen zweiten Kampf gegen Povetkin machen, weil der erste so klar war, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen. Aber in Deutschland, Char gegen Chagayev, ja, warum nicht? Also, auch das, ne? Man, Char geht den WBC-Weg, Chagayev ist WBA-Weltmeister, das könnte halt dagegen sprechen. Ansonsten wäre das eben auch ein Kampf, den man hier in Deutschland mit Sicherheit vermarkten könnte.
Auf jeden Fall. Ich meine, gut, Sat.1 könnte es vielleicht übertragen, vielleicht ist es auch für die ARD, was glaube ich jetzt weniger.
Wenn die ARD, ich meine, man muss ja erstmal gucken, wie sich diese Einigung, die sie da jetzt gefunden haben, dann wirklich in der Praxis auswirkt. Und wenn es heißt, wir stehen grundsätzlich für Einzelkämpfe zur Verfügung, müssen wir nur alle zustimmen, dann kann natürlich jetzt in der Theorie ab nächstem Jahr jeder zur ARD laufen und sagen, hier ist mein Kampf, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und wenn der Kampf eine Weltmeisterschaft im Schwergewicht ist, warum sollte die ARD Nein sagen? Also dann würde sie ja das, was sie jetzt über die letzten Jahre gemacht hat, ad absurdum führen, wo es eben ja permanent darum ging, solange da WM draufsteht, erstmal mit einem Stempel, wird das schon irgendwie eine Form von Wert haben. Und man könnte jetzt natürlich, also die große Chance dieser Entscheidung ist ja, dass es einfach eine Konkurrenz im Bieten um gute Kämpfe gibt zwischen der ARD und Sat.1. Das heißt, wenn man jetzt als Promoter wirklich einen guten Kampf hat, dann kann man den an zwei Stellen anbieten und die Sender müssen sich gegenseitig überbieten. Und das ist ja durchaus ein Vorteil. Ist natürlich insofern wieder schwieriger, weil die Promoter keine Planungssicherheit haben. Das heißt, du hast wirklich nur
Ja, genau.
Einzel-Events. Aber trotzdem kann diese Form der Konkurrenz unter den Fernsehsendern durchaus mal für eine Belebung sorgen. Und ich bin halt gespannt, wie sich das in der Praxis auswirkt. Also die Frage wird ja auch sein für dann jeden Veranstalter, ja, wie funktioniert das denn für mich? Und wie muss ich das erstens rein technisch anstellen, mich bei der ARD zu bewerben? Und was für Politik spielt da eine Rolle? Weil wenn dann ein Gremium von allen Intendanten erstmal zustimmen muss, dann geht es nachher darum, irgendwie Mehrheiten zu finden und dann wird das Ganze so zu, ja, einer kleinen Ausgabe von House of Cards. Also das ist irgendwie, dann muss man eben sehen, dass man die richtigen Leute kennt und mit den richtigen Leuten das Richtige bespricht. Das wird halt interessant, aber das erleben jetzt ja schon Veranstalter in der Praxis bei Sat.1, dass es eben nicht so leicht ist, wenn man einen guten Kampf hat, da auch ins Programm zu kommen, sondern da spielen auch irgendwie politische Erwägungen eine Rolle. Es wird schon interessant. Also ich halte das grundsätzlich erstmal so eine Öffnung des Marktes für etwas Gutes, denn das bedeutet es ja auch, bedeutet eben nicht mehr Exklusivität eines Veranstalters, sondern eine Öffnung. Und jetzt muss man halt gucken, ob es Akteure gibt, die da in die Lücke reinstoßen können und sagen können, so, hier, das sind die Kämpfe, die wir anbieten. Also ich denke da zum Beispiel auch die Kollegen von der Z-Promotion, die bisher noch quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit veranstalten, wenn Erkan Tepa soweit ist, um die EM zu boxen, und das ist er, eine Schwergewichts-EM Erkan Tepa gegen Derek Chisora gucke ich mir durchaus gerne an und ist mit Sicherheit etwas, was die ARD auch übertragen kann.
Ja, und die ARD hat ja jetzt die Möglichkeit zu picken, sich die
Genau.
Kämpfe auszusuchen.
Man muss eben nur dann wissen, wie gesagt, der Veranstalter muss halt wissen, wie komme ich daran und wie kann ich das, was ich habe, wirklich.
Er muss dann die ARD einfach überzeugen können davon. Ja,
Ja,
die
aber
Kämpfer sollen
also.
halbwegs bekannt sein. Ich denke mal, ARD wird nicht mehr großen Wert darauf legen, irgendwen aufzubauen, sondern die werden halt diesbezüglich auf der Undercard landen. Man wird die eventuell präsentieren oder auch nicht, aber dass jetzt da irgendwie ein Eduard Gutknecht oder so ein Main Event machen kann, das kannst du dir die Haare schmieren. Es handelt sich halt hier nur noch um Hook, vielleicht in Anführungszeichen um einen Abraham und um einen Jürgen Bremer. Ich denke mal, das sind die drei Protagonisten, die Sauerland noch zur Verfügung stellen kann, wo die ARD Interesse zeigen könnte.
Ja, wenn dann irgendwann hier die Köllings und Zeuges und so weit sind, dann kann man die natürlich auch wieder anbieten.
Ja, aber die müssen halt auch das Publikum begeistern können. Ich weiß nicht, Kölling ist echt ein guter Boxer, aber kann er ein Publikum begeistern?
Na, was heißt Publikum begeistern?
Oder
Hat Sven Ottke das Publikum begeistert? Also,
ja, das ist natürlich sehr, sehr gute Gegenfrage, die ich dir jetzt halt leider so nicht beantworten kann.
ja, trotzdem sehr, sehr gute Quoten gab es zu der Zeit. War ungeschlagen, einfach durch sein Auftreten außerhalb des Rings immer sauber, immer klar. Und also ich sehe bei Kölling durchaus auch das Potenzial von der Gesamtvermarktung her. Zeuge ist im Ring noch spektakulärer. Die Jungs sind positive, absolut positive Jungs, so, die haben gute Ausstrahlung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das was werden kann. Das ist vom Ansatz her passt das.
Sonst noch spontan wer ein, der auf der ARD landen könnte?
Ja, natürlich,
Weil.
das K.O.-Monster Vincent Feigenbutz, ist doch klar. Also der Retter des deutschen Boxsports, selbstverständlich, ja. Naja, na, wir werden sehen, wir werden sehen. Also Vincent, nochmal, Vincent ist ein sehr, sehr netter Kerl und ist mit seinen 18 blutjung. Macht Spaß bei dem, was er macht Spaß, ihm zuzugucken, wenn der Jungs auseinanderschraubt, aber der braucht natürlich noch Zeit, bis er soweit ist. Der kann im Moment GBU-Weltmeister sein oder wie immer das heißt, aber das hat natürlich noch nichts mit der absoluten Weltspitze zu tun, das muss man ganz ehrlich und realistisch sagen. Ich hoffe, dass die Menschen um ihn rum das auch alles realistisch einschätzen und den Bogen da nicht zu schnell überspannen, aber wie gesagt, es gibt schon auch noch Jungs, die nachkommen und mit denen man durchaus in Zukunft noch was versuchen, was machen kann. Und wenn sich die ARD eben dahingehend öffnet, dass sie sagt, so Einzel-Events können sie sich weiter vorstellen. Ich meine, das waren über die letzten Jahre immer so 10, für jetzt noch vielleicht 8 Veranstaltungen pro Jahr. Wenn die wirklich in dem, also in der Schlagzeile werden sie nicht weitermachen. Aber wenn es 4 bis 6 im Jahr noch sind, die sie irgendwie einzeln einkaufen, ist doch gut fürs deutsche Boxen. Das würde mich freuen. Muss natürlich schauen, wie gesagt, wie die Qualität ist und wie das dann auch in den Gremien diskutiert wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Sprachregelung, wir verabschieden uns nicht ganz, sondern wir lassen Einzelevents weiter zu, dass die einfach auch bedeutet, dass gar nichts weiter passiert, nur eben dieses kleine Hintertürchen noch auf ist und dass dann jeder Einzel-Event-Vorschlag konsequent abgelehnt wird. Auch das ist ja eine Möglichkeit, darf man nicht was auslassen.
Richtig. Richtig. Und vor allem, ja, da kann die AD halt mitbestimmen. Die Gegnerwahl. Ich meine, in den USA ist es üblich.
Ja, aber
Die
dafür
Gegnerwahl.
müsste ja bei der ARD jemand sitzen, der die
Ahnung
nötige
vom Boxen haben.
Kompetenz mitbringt. Und da drücken wir dann mal die Daumen, dass das auch der Fall ist. Aber man darf nicht vergessen, dass all diejenigen, die da sitzen, Sauerland sozialisiert sind. Das heißt, alles, was die übers Boxen im Zweifel wissen oder nicht wissen, haben sie,
Haben sich im
ja,
Sauerland angeeignet.
so.
Muss man sehen, ich bin auf jeden Fall froh, dass sie doch indirekt am Ball bleiben und weitersenden. Ist immer gut fürs Boxen.
Genau, also dass es kein kategorisches Nein gibt und keinen Komplettausstieg wie beim ZDF, ist schon mal gut. Was das dann letzten Endes bedeutet, wie viel das wert ist, das wird natürlich dann erst die Zukunft zeigen. Und nochmal ist, wenn man es dann einfach nicht schafft, ja, so eine Mehrheit zu finden fürs Boxen, für die Einzelveranstaltung, dann hilft eben auch nicht die theoretische Möglichkeit. Insofern abwarten.
Abwarten und Tee trinken.
So ist das.
Jo, dann sind wir durch mit den mit der Ausgabe Nummer 89. Ich bedanke mich fürs Zuhören
Ich
und
auch.
Malte, danke auch,
Ja.
dass du dabei warst.
Immer gerne. Vielen Dank, dass ich eingeladen werde. Immer wieder. Ja.
Ja, sehr
Sehr
gerne.
gern.
Gut, dann verabschieden wir uns. Bis